Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist soweit, die Testfahrten für das nächste Formel-E-Jahr stehen an. Wir blicken auf das, was in Valencia relevant sein wird. Allen voran eine Simulation des neuen Qualifying-Formats und der Rennabläufe. Selbstverständlich sprechen wir aber auch über den Neo-Neuzugang Dan Ticktum und Andretti-Schützling Oliver Askew, tauscht uns aber auch über einen großen TV-Showmaster aus. All das hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und auch mit von der Partie ist selbstverständlich, auch in der Valencia-Vorschau, Tobi Würz. Guten Tag!
Einen wunderschönen guten Tag!
Geht's dir gut?
Och, ich habe noch ein bisschen mit den Nachwirkungen vom Wochenende zu kämpfen, aber ansonsten bin ich soweit fit. Und selbst?
Ja, ich bin nicht ganz so fit wie du. Man hört das auch, glaube ich, schon an meinem Stimmchen. Es war ein bisschen lauter das Wochenende. Ich habe ein bisschen viel gesprochen. Sagen wir es mal so. Wir hatten Redaktionswochenende, Team-Meeting und die ganze eFormel.de-Meute war bei mir versammelt im Wohnzimmer und langsam dünnt es sich aus, alle gehen nach Hause und Tobi ist der Einzige, der mir noch Gesellschaft hier leistet. Und jetzt, wo wir schon zusammensitzen, müssen wir natürlich auch gemeinsam eine Vorschau machen. Das ist immer sehr schön, als hier einfach gegenüber zu sitzen und miteinander zu reden. Das ist schon ein anderes Podcast-Gefühl auch.
Ja, definitiv. Hatten wir in Berlin auch schon, als wir im Viktoriapark gesessen haben bei schönem Wetter, strahlenden Sonnenschein. Oh, jetzt sitzen wir halt im kalten, regnerischen Mainz im Wohnzimmer und nehmen hier die nächste Podcast-Episode auf.
Aber Sonnenschein und gutes Wetter erwartet dich ja sowieso. Direkt nach dieser Aufzeichnung bringe ich dich zum Flughafen und dann geht's für dich wohin?
Nach Valencia, richtig. Ja, 2,5 Stunden sind es stand es jetzt noch. Ich hoffe, wir kommen schnell durch, dass ich die Flieger auch noch kriege.
Das ist so ein bisschen ja, wie bei Wetten, dass dann am Ende.
Ja,
der Stargast muss jetzt leider zum Flieger. Ich muss leider rausschmeißen. Also falls wir heute sehr viel reden, machen wir den Tommy Gottschalk. Aber wir haben auch viel zu besprechen. Also definitiv. Du hast recht, Valencia-Vorschau, das ist natürlich Tagesordnungspunkt 1. Aber auch sonst ist in der letzten Newswoche ganz schön viel passiert mit Fahrervorstellungen, aller Couleur, neue Teamleitungen bei mehreren Teams. Also wir haben eine ganze Menge dabei. Lasst uns doch mal hören, was in der letzten Woche so geschehen ist.
Neuer Fahrer. Dan Ticktum wird in der kommenden Saison bei NIO ins Lenkrad greifen.
Neuer Fahrer. Ex-Indycar-Pilot Oliver Askew tritt für Andretti an.
Neuer Teamchef. Jerome D'Ambrosio übernimmt die operative Leitung bei Venturi. Susie Wolf wird neuer CEO.
Und neuer Teamchef. Thomas Chevrochet verantwortet die Einsätze bei DS Tachita jetzt auch offiziell. Mark Preston, der ehemalige Teamboss, wird CEO. Schon vor einigen Wochen haben wir ja den Abgang von Tom Blomqvist aus der Formel E in die IMSA Sportwagenmeisterschaft besprochen und seinen Abgang von NIO in diesem Zug auch. Und da haben wir ein bisschen Rätselraten gemacht, wer denn ein guter und geeigneter Nachfolger für Tom Blomqvist sein könnte. Jetzt ist klar, wer im nächsten Jahr neben Oliver Turvey ins Auto steigt. Verrat uns, Tobi, wer ist es?
Dan Ticktum ist es. Aktuell ist er noch Formel-2-Pilot und ist da auch relativ weit vorne mit dabei. War früher im Red Bull und Williams Nachwuchskader und ist ein neuer, junger Wilder, sag ich mal, der in die Formel E stürmt.
Jung und wild ist auch ganz gut. Hier in unseren Episodennotizen steht das Enfant terrible der Nachwuchskategorien. Also selbstverständlich, das ist Vergangenheit und der hat auch gelernt seitdem und das war so eine Jugendsünde. Aber was Dan Ticktum an Unterhaltungspotenzial in den letzten Jahren in den Nachwuchskategorien geliefert hat, das ist nicht von schlechten Eltern der Fahrer, sagen wir es mal so.
Das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her und mittlerweile würde ihm das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, aber Dan Ticktum ist tatsächlich mal 2 Jahre vom Motorsport gesperrt worden, weil er ja nach einem Unfall in der ersten Runde hinter dem Safety Car das komplette Feld überholt hat, um den Piloten, der ihn angeschoben hat oder von der Strecke geschoben hat, abzuschießen. Ja, ich glaube, er hat, glaube ich, 11 gelbe Flaggen, 4 doppelt geschwenkte Flaggen, 12 Safety-Car-Schilder missachtet und wurde aufgrund dessen vom Sportgericht zu einer 2-jährigen Sperre verurteilt. Ist dann wieder zurückgekommen, hat den Macau Grand Prix 2-mal gewonnen.
Und das auf Anhieb. Also wenn du 2 Jahre aus dem Motorsport raus bist, auf Anhieb Macau Grand Prix zu gewinnen,
Respekt. Also da muss auf jeden Fall, auch wenn er vielleicht, wenn vielleicht der Geduldsfaden relativ kurz ist oder war in seinen ersten Karrierejahren, das Talent ist bei Dan Ticktum auf jeden Fall.
Ich glaube, das spricht ihm auch niemand ab. Wie gesagt, das, auch wenn er in dem einen Macau-Rennen, muss man einschränkend dazu sagen, vor der letzten Kurve noch Dritter war und dann sind der gute Ferdinand Habsburg und Sergio Sette Câmara nämlich in der letzten Kurve abgeflogen und er ist dann tatsächlich als Gewinner über die Ziellinie gerollt.
Aber ist egal. Ich hat sich in die gewonnen. Position gebracht, das Ding zu gewinnen.
Ja, das ist genauso wie beim FC Bayern. Gewonnen ist gewonnen. Ja? Die drei Punkte nimmt einem keiner mehr. Und von daher zweimal den Formel 3 Grand Prix von Macau zu gewinnen, das ist schon eine Leistung. Das schafft nicht jeder. Sagt auch relativ viel darüber aus, wie Ticktum auf Straßenkursen sich zurechtfinden wird und kann. Und ich denke, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass er ein durchaus interessanter Fahrer sein wird in der Formel E, auf den es sich lohnt, mal ein Auge zu werfen. Das war jetzt natürlich nicht das Einzige, die Geschichte mit dem Safety Car. Er scheint auch so ein paar Probleme mit der Disziplin zu haben. Er wurde nämlich nicht wegen schlechten Leistungen, sondern tatsächlich aus disziplinarischen Gründen aus den Nachwuchskadern von Red Bull und im letzten Jahr dann von Williams geschmissen. Bei Red Bull gab es, glaube ich, sogar einen Vorfall, weil Red Bull ihn in der Super Formula platziert hat. Also der japanischen Formelrennserie und er sich da ja ziemlich daneben benommen hat, weshalb die mit sofortiger Wirkung da seinen Einsatz beendet haben und ja, er ist dann anschließend wieder in die Formel 2 gewechselt, macht da auch in dieser Saison einen guten Job, hat schon mehrere Rennen gewonnen und ja.
Ist momentan, glaube ich, Gesamtvierter, also Zeitpunkt dieser Aufnahme. Genau. Nächste Woche ist das wahrscheinlich schon nicht mehr aktuell, die fahren ja noch zwei Rennen, die Formel 2. Aber zum Zeitpunkt seiner Formel-E-Verpflichtung Gesamtvierter in der höchsten Klasse des Nachwuchsmotorsports in Europa zumindest, das ist nicht schlecht.
Genau, er ist kein ganz schlechter, aber das ist genau ein Thema, was du da ansprichst, was auch schon wieder ein Nachteil von ihm ist. Er wird nämlich in Valencia nicht die komplette Zeit fahren können. In Valencia sind ja drei Testtage angesetzt, Montag, Dienstag und Donnerstag. Mittwoch ist ein Medientag, wo ja, Fernsehaufnahmen und so weiter stattfinden. Aber da Dan Ticktum nach Saudi-Arabien fliegen muss, um in Jeddah Formel 2 zu fahren, wird er am Donnerstag nicht teilnehmen können. Stattdessen sitzt da der NIO-Ersatzfahrer, der offizielle Adam Carroll im Fahrzeug.
Was glaubst du, wie wird sich Ticktum schlagen gegen seinen Teamkollegen Oliver Turvey? Seines Zeichens einer der erfahrensten, die es in der Formel E momentan gibt. Der geht in seine siebte Saison mit dem gleichen Team, mit grob dem gleichen Personal. Turvey wird immer als der unterschätzteste Fahrer des Paddocks bezeichnet. Glaubst du, Ticktum hat gegen ihn eine Chance?
Also auf eine Runde auf jeden Fall. Vom Speed her denke ich, dass Ticktum auf jeden Fall in der Lage sein wird, durchaus mit Turvey mithalten zu können. Was das Rennen angeht, das ist, denke ich mal, das typische Problem eines Fahrers, der zum ersten Mal in die Formel E kommt. Das Rennen funktioniert so unterschiedlich im Vergleich zu all dem, was er bislang gemacht hat. Da wird er sich erstmal eine Zeit lang dran gewöhnen müssen. Ich denke, dass da in der ersten Saisonhälfte vermutlich auf jeden Fall noch Oliver Turvey, der ja, wie du schon sagtest, ein extrem erfahrener Fahrer ist, auch mit dem Team schon lange zusammenarbeitet, dass der in der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall die besseren Karten haben wird, was Energiemanagement, was Taktik im Rennen und so weiter angeht. Aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir auch Dan Ticktum schon mal im Qualifying recht weit vorne sehen können und vielleicht auch in der zweiten Saisonhälfte mit ein bisschen Glück mal einen Punkt oder zwei oder vier abschrauben wird.
Ticktum ist aber auch nicht der einzige Fahrer, der neu dabei sein wird im nächsten Jahr. Von Antonio Giovinazzi haben wir ja schon gehört in der letzten Episode. Jetzt steht fest, wer der direkte Nachfolger von Max Günther werden wird bei Andretti. Günther, der wechselt zur neuen Saison bekanntermaßen ja zu Nissan Edams. Und nach dem werkseitigen Ausstieg von BMW hat Teambesitzer Michael Andretti lange nach einem amerikanischen Fahrer gesucht und hat jetzt einen gefunden. Oliver Askew.
Genau, Oliver Askew ist in Europa vielleicht nicht unbedingt ein Begriff. Der Junge ist, sag mal, 24 Jahre alt, ist 2019, also vor zwei Jahren, Indy Lights Champion geworden. Indy Lights ist die Formel 2 der IndyCar Series, also die höchste Nachwuchskategorie, die es in Nordamerika gibt. Ist damals auch schon für das Andretti-Team gefahren, hat dann allerdings keinen Vollzeitvertrag für das Jahr 2020 bekommen, ist da für zwei verschiedene Teams in der IndyCar Series gefahren, aber insgesamt nur 5 Rennen, sehr überschaubar. Und ja, hat sich dann wieder mit Andretti zusammengesetzt und hat seine alten Kontakte, sag ich mal, genutzt und da auf die Art und Weise jetzt einen Stammplatz in der Formel E ergattert.
Ich bin richtig gespannt, was ich von Oliver Askew sehen werde im nächsten Jahr, weil das tatsächlich mein Fahrer ist. Ich gucke ja auch gern anderen Motorsport, aber der Blick über einen großen Teich hinüber nach Amerika, der fällt bei mir, und das gebe ich beschämenderweise zu, der fällt immer sehr klein aus, der Blick darüber. Und ich habe Oliver Askew wahrgenommen als Indy Lights Champion natürlich, da bekommt man dann ein Ticket für 3 IndyCar-Rennen in der darauffolgenden Saison, unter anderem das Indy 500. Da habe ich ihn das erste Mal wirklich wahrgenommen. Und da war der ja schon ein Name. Also ich kenne Dan Ticktum jedenfalls länger, als ich Oliver Askew kenne. Mhm. Und weiß auch besser über Dan Ticktum Bescheid. Einfach weil Ticktum seine Karriere in Europa verbracht hat, größtenteils. Und vom amerikanischen Motorsport, der richtig geil ist, habe ich beschämenderweise viel zu wenig Ahnung, um jetzt hier groß einschätzen zu können, was Oliver Askew abliefern wird. Ich bin wirklich gespannt, wie der sich in der Formel E zurechtfindet. Das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie das erste Jahr von seinem jetzigen Teamkollegen Jake Dennis. So komplett ins kalte Wasser reingeworfen. Niemand weiß so wirklich, wie das funktionieren wird. Alle sind sich sicher, der Knabe hat Talent. Aber es wirkt so ein bisschen wie ein Experiment. Und Andretti hofft, dass es gut geht, genauso wie es bei Dennis damals gut gegangen ist. Der ist immerhin fast Champion geworden im letzten Jahr. So. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Thomas Gottschalk-Position angekommen, in der wir zwei so lange über die neuen Fahrer gelabert haben, Tobi, dass tatsächlich der Flieger kommt und der Promi muss weg, der muss noch schnell zum Flieger und dann weg. Das bedeutet, wir machen jetzt einfach das Teleskop und ich erzähle uns dann halt alleine was über Valencia. Einverstanden?
Machen wir so.
Okay, dann Abfahrt fürs Teleskop und dann bringe ich dich zum Flughafen.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute im Teleskop geht's um Formel E-Rennleiter Scott Elkins. Der hat nämlich einen neuen Job. Neben der Formel E und der Extreme E wird er 2022 auch in der DTM als Rennleiter fungieren. Er wird an dieser Stelle Nachfolger von Nils Wittig, der in die Formel 1 wechselt und dort Stellvertreter von Michael Masi wird. Außerdem ist er bei den Rennen der Formel 3 und der Formel 2 für die Rennleitung verantwortlich.
Die Welt im Motorsport ist so klein, also zumindest die FIA und Rennleiterwelt, weil Nils Wittig wiederum war ja vor einigen Jahren stellvertretender Rennleiter in der Formel E. Das war der arme Knabe, der in Bern von allen Fahrern angeschimpft wurde, als nach dem Startunfall die das Grid neu aufstellen mussten. Und Nils Wittig war der arme Bube, der da stand mit seinem Zettel, wo die Startaufstellung ausgedruckt war und sich beschimpfen lassen musste von temperamentvollen Brasilianern, die Grassi und Massa und auch Felix da Costa wollte ein bisschen tanzen. Also das war der arme Nils Wittig, dachte ich. Das ist die Szene, die ich immer mit ihm in Verbindung bringen würde. Ich bin mir sicher, der wird sich da in der Formel 1 gut schlagen. Aber natürlich auch Scott Elkins in der DTM. Also den habe ich wirklich ins Herz geschlossen inzwischen, weil der richtig gute Arbeit eigentlich macht.
Definitiv. Es wird halt nur abzuwarten sein, wie das mit Terminkollisionen im kommenden Jahr aussieht, weil ich glaube, Formel E, Extreme E und DTM, die haben die Rennkalender nicht unbedingt aufeinander abgestimmt. Und ich denke, da wird dann doch das ein oder andere DTM-Rennen vermutlich sein, das Scott Elkins an der Stelle auslassen wird.
Genau, weil er ist ja FIA-Mitarbeiter und muss entsprechend zur FIA-Serie.
Ja, da hat die Formel E natürlich Vorrang als FIA-Weltmeisterschaft.
Aber die DTM hat ja auch einen neuen stellvertretenden Rennleiter. Also da wird, ich glaube, die Rennen werden gut stattfinden können. So, und jetzt darfst du dich nochmal verabschieden, dann mach ich das Auto an und dann sitze ich alleine hier gleich.
Alles klar, dann viel Spaß, Tobi, dir noch mit der Rest der Episode.
Und dir viel Spaß in Spanien natürlich.
Ja, dankeschön, den werde ich hoffentlich haben, auch wenn es viel Arbeit sein wird.
Die kollektiven Testfahrten der Formel E zählen ja seit der allerersten Saison fest zum Bestandteil eines Formel E-Kalenders. Inoffiziell startet die Saison 2022 also in dieser Woche. Nach einigen Jahren in England hat die Formel E irgendwann festgestellt, das Wetter ist uns im November einfach in Donington zu schlecht. Lass uns doch nach Spanien gehen, und genau das ist auch in diesem Jahr passiert. Seit einigen Jahren finden die Formel-E-Testfahrten vor jeder Saison auf dem Circuit Ricardo Tormo nahe Valencia statt. Und das ist auch in diesem Jahr der Fall. 11 Teams reisen mit nach Spanien und bekommen zwischen dem 29. November und 2. Dezember die Gelegenheit, bei insgesamt 3 Testtagen ihre Autos auf Herz und Nieren zu überprüfen. Wirklich technologisch relevant, was da in Valencia passiert, ist das 2021 allerdings nicht, denn die Formel E hat vor einiger Zeit beschlossen, dass Antriebsstränge fortan für 2 Jahre homologiert werden. Aus Hardware-Perspektive sind die Fahrzeuge also komplett identisch mit den Autos, die beim Berlin-Saisonfinale im August angetreten sind. Die Software hat sich zwischen den Saisons allerdings geändert und selbstverständlich steht der Test dieser Fahrzeugsysteme bei allen Rennstellen dieses Jahr im Mittelpunkt. Vor allem für die Rookies sind die Testfahrten aber auch wichtig. Wir haben mit Giovinazzi, Askew und Ticktum gleich 3 Piloten, die erstmals in einer Stammfahrerrolle in der Formel E antreten werden. Die müssen sich natürlich an das Umfeld der Elektromeisterschaft gewöhnen und ihr Team kennenlernen, den Mechanikern mal die Hand drücken und dann eben sich auch an besagte Fahrzeugsysteme gewöhnen. Betrifft auch diejenigen, die die Teams wechseln übrigens. Lucas di Grassi ist in den letzten Jahren immer nur mit Audi-Software angetreten. Vielleicht ist jetzt mal ein Knopf beim Mercedes-Motor in seinem Venturi-Rennwagen anders belegt. Daran muss man sich gewöhnen. Das Gleiche betrifft natürlich auch Maximilian Günther, der von Andretti bzw. dem BMW-Werksteam rübergeht zu Nissan Edams. Abgesehen davon allerdings same procedure as every year. 3 Tage stehen den Teams zur Verfügung mit jeweils 6 Stunden pro Tag. Die einzige formale Neuerung ist die Streckenkonfiguration, die sich im Vergleich zum Valencia-Test 2020 noch einmal angepasst hat. Die Teams werden in Valencia auf exakt dem Layout fahren, das sie beim Valencia E-Prix im vergangenen April genutzt hatten. Also mit der Schikane, dieser Busstopp vor der Boxengasseneinfahrt, dazu die langsame Doppelrechts im Infield. Aber trotz dieser Anpassung gilt die Strecke von Valencia nicht wirklich als repräsentativ für das eigentliche Kräfteverhältnis in der Formel E. Und wenn ihr euch jetzt die Ergebnistabellen anschaut nach dem Rennen, bitte mit einer gehörigen Portion Vorsicht genießen, denn Valencia ist viel zu fließend, viel zu weitläufig. Die Kurven sind komplett anders als die engen 90-Grad-Ecken, die in der Formel E sonst üblich sind. Also vom Kräfteverhältnis, vom Fahrverhalten der Autos kann man da relativ wenig für die tatsächliche Formel-E-Saison lernen. Es geht vor allem um die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Alle Teams werden darauf hoffen, selbstverständlich trotz der eingeschränkten Relevanz so viele Runden wie möglich zu drehen und Daten über die Zuverlässigkeit ihrer Autos zu sammeln. Außerdem auf dem Programm steht, und das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erzählt, eine Simulation des neuen Qualifying-Formats. Das wurde ja bei der letzten Sitzung des FIA-Weltmotorsportrates offiziell in das Formel-E-Regelwerk aufgenommen. Die Superpole ist Vergangenheit, fortan gibt es ein Knockout-System. Und dieses Knockout-Format, bei dem das Fahrerfeld erst in 2 Gruppen a 11 Fahrzeuge eingeteilt wird und die schnellsten 8 dann in einem K.O.-System um die Pole-Position kämpfen, wird erstmals am Montagnachmittag in Valencia ausprobiert und ausgetestet. Anders als beim Saisonbeginn in Diria wird es allerdings nur eine Viertelfinal-Stage für alle Fahrer geben. Also es wird da nicht ausgelost, wer nicht mehr am Viertelfinale teilnehmen darf. Alle sollen mal Erfahrungen in einem Knockout-Qualifying sammeln. Und diese Erfahrungssammlung steht am Montagnachmittag auf dem Programm. Dienstagvormittag gibt es eine Rennsimulation. Mittwoch ist der übliche Medientag. Dort werden die Fotoaufnahmen für die Fernseheinblendung beispielsweise gemacht. Die 3 neuen Fahrer bekommen die Gelegenheit, an einem Sicherheitsseminar für elektrischen Motorsport teilzunehmen. Das ist relevant für den Erwerb der E-Lizenz, die man bei der Formel E vorlegen muss. Und auch sonstige Admin-Geschichten finden immer am Mittwoch statt. Da wird es also keine Action auf der Strecke geben. Eine kleine Besonderheit in diesem Jahr: ich habe von den 11 Teams gerade eben schon gesprochen, aber es sind nicht 22 Fahrer am Start, sondern gleich 24 FahrerInnen. Einer davon ist nämlich Alice Powell. Diese bekommt am Dienstag die Ehre, den Envision-Boliden von Robin Freins zu übernehmen und damit ihre erste Testgelegenheit für das Envision-Team seit einigen Jahren zu bekommen. Sie war eigentlich vorgesehen, als die Formel E noch einen Rookie-Test plante im letzten Jahr, auch in Valencia. Das war allerdings, bevor das Wochenende dann zu einem Doubleheader aufgestockt wurde. Jetzt bekommt Powell die Gelegenheit, tatsächlich in Valencia für Envision zu fahren. Erwartungsgemäß wird auch der ehemalige Jaguar-Fahrer Adam Carroll wieder dabei sein, dieses Mal für das Team NIO 333. Denn Dan Ticktum muss, und das haben wir vorhin schon erzählt, direkt nach dem Dienstagstest abreisen in Richtung Saudi-Arabien zum vorletzten Rennwochenende der Formel 2. Für den letzten Tag übernimmt dann der offizielle NIO-Reservepilot Adam Carroll das Fahrzeug. Was noch nicht ganz klar ist, ist die Teilnahme von Antonio Giovinazzi am letzten Testtag. Offiziell steht er auf der Nennliste, allerdings würde er dann am Donnerstag sowohl in Valencia starten, als auch am Pressetag der Formel 1 in Saudi-Arabien teilnehmen. Also da müssen wir mal abwarten, ob Dragon nicht vielleicht einfach vergessen hat, einen dritten Fahrer anzumelden, ob da noch was kommt oder ob Giovinazzi tatsächlich nicht an den Medienaktivitäten für Alfa Romeo teilnehmen wird. Würde mich ja ein bisschen überraschen, um ehrlich zu sein. Also vielleicht findet Dragon noch einen dritten Fahrer oder lässt das Auto einfach frei am letzten Testtag. Und, das sollten wir auch nicht vergessen, natürlich ist Valencia auch die erste Gelegenheit für die Teams, die Autos mal gemeinsam im Kollektiv in den neuen Folierungen auf der Strecke zu zeigen. Es gab in der letzten Woche auch noch einige neue Autos. Mercedes macht wieder den Silberpfeil, der ist etwas silberner als im letzten Jahr. Venturi ändert das Schwarz-Weiße zu einem komplett schwarzen Auto, sieht sehr schick aus, der Schwarze blitzt so ein bisschen. Und ich muss schon sagen, dieses edle, glänzende Schwarz und die große Rocket-Aufschrift da auf der linken Seite gefällt mir schon ganz schön gut. Jetzt, wo ich alle Autos gesehen habe, würde ich sagen, Venturi rangiert bei mir wahrscheinlich auf Platz 3 der schönsten Autos für 2022. Davor würde ich noch Dragon stellen und ganz vorne, weil ich das einfach so cool und ausgefallen finde, die Envision-Lackierung in grün. Das ist schon ziemlich geil geworden. Also sehr schönes Auto. Schaut euch das gerne auf eformel.de an. Denn da werden wir natürlich auch vom Valencia-Test jede Menge Fotos euch präsentieren und jede einzelne Minute der Tests in unserem eigenen Live-Ticker begleiten. Also wenn ihr auf Arbeit seid oder auf dem Weg in die Schule und im Bus nochmal kurz aufs Handy blicken möchtet und was mitbekommen wollt aus Valencia, dann wärmste Empfehlung für unseren Live-Ticker. Auch Tobi wird mittippen und unter anderem zum Beispiel das neue Qualifying-Format begleiten, direkt von vor Ort, mit Eindrücken. Das wird sehr gut. Und dann sind wir alle vorbereitet nach den Valencia-Testtagen für die Formel-E-Saison 2022. Denn direkt danach geht's auch los. Das Boxengassen-Equipment wird auf Frachtcontainer geladen, die Autos ins Flugzeug und dann geht's zum Saisonauftakt nach Saudi-Arabien. Der findet einige Wochen nach Valencia statt, nämlich am 28. und 29. Januar nach dem Jahreswechsel 2022. Und jetzt sind wir alle gut vorbereitet auf die Vorsaison-Testfahrten für das neue Formel-E-Jahr. Klickt euch auf eformel.de rum in den nächsten Tagen, da wird eine ganze Menge geschehen mit Berichten zu allen Sessions. Da geht's richtig ab. Macht euch eine gute Woche, wir hören uns dann bei der Analyse der Testfahrten am nächsten Wochenende wieder. Ich bin raus für heute, bis nächste Woche. Tschüss!